Exil-Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herr Tana, ich bin Bremchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herr Tana Podcasts. Es ist die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter reingerutscht. Nach 2020 kann es ja gefühlt nur besser werden und es wird auf jeden Fall besser, denn der Micha und der Maximilian, die sind in Dubai in der Leitung. Jungs, ich grüße euch.
Servus. Servus.
Ja, ah, das gemeinsame Hallo, sehr schön. Servus. Klang so ein bisschen wie bei Bulli, oder?
Ein bisschen.
Ja. Ich will gar nicht groß drum rumreden. Ich finde es ja immer ganz toll, wenn ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt. Ihr seid Herr Tana, ihr seid in Dubai. Und so die kleine Selbstvorstellungsrunde, die finde ich ja immer ganz toll. Ich weiß nicht, wer anfangen will, der Maximilian oder der Micha. Wollt ihr auslosen oder soll ich es bestimmen?
Nee, man es geht nach immer, Schönheit. Das geht nach Schönheit. Also Maximilian fängt an.
Ja. Man sagt, ich kenne es nur Alter vor Schönheit. Also Micha, tut mir leid, aber.
Oh, ein Gentleman. Hallo, ich bin der Micha. Vorstellen.
Ich kann dir auch ein paar Fragen stellen. So ist es nicht. Also toll wäre halt, wenn du ein bisschen sagen könntest, wo du geboren bist, wo du aufgewachsen bist und was dich mit Hertha verbindet, so als Leitlinie. Vielleicht hilft dir das ein bisschen.
Okay, also wie gesagt, bin schon relativ lange weg aus Deutschland, ursprünglich aus Spandau, aus der Hertha-Hochburg Spandau und bin jetzt schon seit, was haben wir, 23 Jahren weg aus Deutschland, wow. Hab 10 Jahre in Australien gelebt mit der Familie und jetzt sind wir 12 Jahre schon in Dubai. Und was mich mit Hertha verbindet, ist eigentlich die Tradition, mit meinem Vater ins Stadion zu gehen als Kind. Und dort ist man dann gleich geimpft worden. Und da habe ich noch viele schöne Erinnerungen an damals. Und später konnte ich auch noch sehr viele eigene schöne Erinnerungen hinzufügen, indem ich sehr nah bei Hertha dran war als Journalist und mit dem Team über einige Jahre oder das Team auf Schritt und Tritt verfolgt habe auf einige Jahre. Und
zu welcher Zeit war das?
Das war Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Und für Radio und Fernsehen und teilweise auch Printmedien.
War aber eine schwere Hertha-Zeit eigentlich. Das dürfte mindestens mal zweite Liga gewesen sein.
Genau so war es. Also ich bin durch dick und dünn gegangen mit Hertha und damals zu meiner aktiven Journalistenzeit waren wir tatsächlich in der zweiten Liga, aber mit großen Spielern wie Mario Basler zum Beispiel oder Niko Kovac und das war sehr interessant, diese Persönlichkeiten mal zu treffen und auch mit denen ins Trainingslager zu fahren und wo man ein bisschen per Du wurde sozusagen zu der damaligen Zeit.
Bist du dadurch Fan geworden oder ist das dann nur Beruf und Job gewesen? Also wo waren da
so? Wie gesagt, Fan war ich ja schon vorher von Hertha und damals gab es in Berlin entweder nur die Möglichkeit Tennis Borussia oder dann kurzzeitig Blau-Weiß 90, aber ansonsten war es ja immer Hertha, der große Verein. Und dadurch eben, was ich ja erwähnt hatte, dass mein Vater mich zu den Spielen mitgenommen hatte und ich selber ziemlich fußballverrückt war, auch ein relativ guter Fußballer war, wo ich klein war. Und war Hertha halt mein Hausverein.
Hm. Du spielst jetzt, glaube ich, auch noch Fußball, ne, in Dubai?
Ja, also wir spielen hier, haben wir so eine Mannschaft gegründet mit vielen Deutschen, auch einigen internationalen Spielern, aber überwiegend Deutsche. Wir spielen, haben das gegründet in der deutschen Schule. Wir nennen uns die FC Alte Falken Dubai. Wir haben aber auch jüngere Spieler dabei, aber wir treffen uns, wir sind so circa bis zu 20 Leute, die da einmal die Woche sich einen auskegeln.
Ich hatte dich das die Tage schon mal gefragt, was Dubai ist heiß im Sommer. Wie könnt ihr der Hitze entfliehen da? Abends spielen wahrscheinlich.
Ja, wir spielen nur abends, ja. Es geht ja auch aus beruflichen Gründen nicht anders, ne? Weil wir spielen ja unter der Woche mittwochs und wir haben immer einen Platz um 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Und in einigen Tagen spielen wir auch mal woanders. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns auch eine Halle gemietet oder angemietet, Plätze angemietet und haben wir auch an anderen Tagen gespielt, aber überwiegend abends. Aber um mal auf den Sache mit der Temperatur auf den Punkt zu bringen, wir spielen auch im Sommer draußen. Das hat dann eben dann halt im August auch mal bis zu 35, 38 Grad um 8 Uhr abends. Ne? Und da spielen wir halt noch weiter.
Plus Luftfeuchtigkeit. Heftig, heftig. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha? Oder sagst, das ist so das Spiel, an was ich am liebsten denke?
Das glaube ich eigentlich weniger, weil ich habe so viele Hertha-Spiele schon gesehen, auch live gesehen damals, in den letzten 20 Jahren nicht mehr so viel. Aber ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, zum Beispiel, das werden die älteren Hertha-Fans, so wie ich vielleicht noch kennen, das große Spiel gegen Roter Stern Belgrad bei strömenden Regen vor 90.000 Zuschauern, Halbfinale des UEFA Cups und dass wir leider aufgrund der Auswärtstorregel verloren haben. Große Spiele, auch Aufstieg zur zweiten Bundesliga, zweimal versemmelt gegen Bremen und Braunschweig zu Hause vor der ähnlichen Kulisse. Es waren alle große Highlights oder auch die Hertha Amateure, wo ich selber als Journalist auf dem Rasen stand unten beim Pokalendspiel. Viele schöne Momente.
Maximilian, wie sieht's bei dir aus? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was verbindet dich mit Hertha?
Ja, ich bin Berliner, bin in Prenzlauer Berg aufgewachsen, habe dort die Anfangszeit meiner Kindheit erlebt und bin dann nach Charlottenburg und dann nah an Hertha, dann an Westend und bin seit der ersten Klasse Hertha-Fan und das blau-weiße Trikot mitgenommen überall. Ich bin seit 9 Jahren schon nicht mehr in Berlin, ein bisschen länger, habe in Holland studiert, bin dann von Holland nach Hongkong, zurück wieder nach Holland und dann nach Dubai, wo ich jetzt seit 4,5 Jahren hier lebe. Und ich glaube, wie ich Hertha-Fan geworden bin, war mehr durchs eigene Fußballspiel. Ich habe bei Empor damals gespielt und da waren die meisten eigentlich, waren entweder alle Hertha-Fans oder alle Union-Fans. Ich war aber direkt mit Hertha fasziniert. Das war auch in der Zeit, wo Hertha in der Champions League gespielt hat. Sebastian Deisler, Ali Dai, Marco Rehmer. Und da ist man natürlich, wurde es mir leicht gemacht, Hertha-Fan zu werden. Und und bin dann durch und durch und überall, wo ich jetzt extern gelebt habe, habe ich Hertha verfolgt und es ist so bringt so Heimatgefühl bei mir auf und ist immer diese Beständigkeit. Bei Hertha geht's fast nie nach oben, geht aber schnell nach unten und das ist so, das ist so für mich, so verbinde ich das mit Berlin.
Ja. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha?
Einige, aber das, was mir in Erinnerung ist, war das in der Saison, glaube ich, war das 2008, 2009, wo wir bis 4 Spiele vor Ende noch Erster waren. Da haben wir gegen Bayern 2-1 gewonnen im Olympiastadion. Volle Hütte, da hat Worry noch bei uns gespielt, da hat er 2 Dinger gemacht. Klose hat noch gegen uns gespielt, hat den zwischenzeitlichen Ausgleich gemacht. Das, da erinnere ich mich noch fast an die ganzen 90 Minuten. Das war wirklich, da konnte ich selber auch nicht meinen Augen glauben, dass wir zu Hause mit dieser Mannschaft Bayern geschlagen haben und das war wirklich, da hatten wir eine Serie gestartet. Also das waren schöne Zeiten.
Ja, lustigerweise, ich glaube, damals spielte Lell noch bei den Bayern. War wahrscheinlich der Grund, warum Lell wir gewonnen haben. Ja, ich vermute mal, das war
Lell
deswegen
und
gewonnen.
Otte, und da war Rensing auch noch im Tor. Ja.
Ja, Lell und Otte waren ja.
Und die sind ja dann zu uns gekommen.
Ja, aber das war, jetzt auch keine Erfolgsgeschichte. Ich überlege, wir sind mit denen noch aufgestiegen, aber dann hat es sich, glaube ich, auch erledigt, wenn ich mich richtig erinnere. Also, gut.
Yeah, yeah.
Hey, danke fürs Vorstellen. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht noch so ein bisschen über Dubai sprechen, wenn ihr einverstanden seid.
Ja, gerne. Ja.
Wenn ihr jetzt so aus dem Bauch erzählen wollen würdet, oder wie ist euer Gefühl, was zeichnet eurer Meinung nach Dubai aus? Wie lebt es sich in Dubai? Lebt ihr da gerne?
Von meiner Erfahrung, die ist jetzt relativ kurz im Vergleich zu Micha, der ist ja 12 Jahre schon hier. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren hier. Es lebt sich relativ leicht und als Expert im Vergleich zu Hongkong oder zu Holland ähnlich. Was sich halt unterscheidet, ist die ganze Kultur hier, die Lebenskultur in Deutschland. Alle, die hier sind, die sind natürlich hier zum Arbeiten. Das heißt, alle sind hier fremd. Das heißt, keiner ist hier wirklich zu Hause. Ich meine, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben 11% Einheimische, also die Emiratis. Und der Rest ist im Prinzip zugezogen. Von daher schafft man sich so sein kleines Mikrouniversum mit seinen Freunden und lebt so sein Leben. Also hat nicht wirklich so eine Gesellschaft, wie man die in Europa hat. Man geht zur Arbeit, man hat seinen Tagesablauf, ist am Wochenende natürlich viel draußen, weil wir hier super Wetter haben. Und wenn es das Wetter erlaubt, also jetzt nicht im Sommer ausgenommen. Und lebt sich eigentlich für mich persönlich zu bequem. Also man läuft fast kaum, weil die Stadt so aufgebaut ist, dass man im Prinzip nicht wirklich von A nach B laufen kann. Es gibt verschiedene Cluster im Prinzip, wo man da laufen kann. Künstlich natürlich aufgebaut und am Strand läuft man, aber sonst ist man immer mobil mit dem Auto und fährt von A nach B oder in den Malls etc. Und für mich wird es langsam zu bequem, weil ich das so ein bisschen vermisse, ganz normal wie jetzt, keine Ahnung, in Berlin die Straßen lang zu laufen, durch den Park zu gehen. Das hat man hier halt nicht. Abseits davon ist es ein spannendes Land, was sich oder Stadt, die sich verändert. Jedes Jahr kommen gefühlt neue Regelungen, neue Änderungen. Dubai öffnet sich mehr. So far so good, aber alt werden will ich hier nicht, sagen wir mal so. Wie ist es bei dir, Micha?
Ja, ich kann das erstmal alles so unterschreiben. Genau diese gleichen Eindrücke kann ich so wiedergeben. Ich kann es noch zwei Perspektiven, möchte die Sachen noch erweitern, weil ich eine Familie habe mit zwei Kindern und müsste eigentlich Prioritäten darauf legen, weil man in Dubai sehr viel Prioritäten auf die Familien und die Kinder legt. Das heißt, alles ist jetzt ziemlich sicher, alles ist orientiert für Familienleben. In Sachen Privatschulen, in Sachen Entertainment für die Familie, da wird ziemlich viel geboten. Gerade die Sicherheit für Familien oder auch Frauen wird hier sehr groß geschrieben. Das macht Leben ein bisschen entspannter hier. Diese andere Perspektive möchte ich noch erwähnen. Was ich weniger gut finde, sind der kulturelle und der subkulturelle Bereich, der sehr kontrolliert hier abläuft. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Alkohollizenzen nur bei den Hotels liegen dass es hier praktisch keine Corner-Pubs gibt oder Fankneipen, wenn man mal so fußballspezifisch jetzt ein Auge drauf wirft oder sowas. Man kann also nicht an die Ecke gehen und einfach mal eine gute Party machen. Für jede Lizenz als Artist oder Künstler, die muss hier beantragt werden. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwo einen Künstler einkaufen, der irgendwo auftreten kann. Das erschwert so ein bisschen diese ganze kulturelle Szene, die ich persönlich vermisse. Wie es immer so ist, wo immer man ist auf der Welt, wenn man sich außerhalb seines Heimatlandes befindet, muss man sich anpassen an Gesetze, man muss sich anpassen an das kulturelle Leben, an die Eigenschaften, denn wir sind hier die Ausländer und ich will jetzt nicht ins Politische reingehen, aber genauso sollten sich viele mal in Deutschland ein bisschen orientieren. Dass man sagt, okay, also alles gut und schön, ich bin offen für alle Grenzen und multikulturell, ich bin seit 23 Jahren im Ausland, aber auch für die ganzen Einwanderer in Deutschland, ne, die müssen sich auch integrieren, genauso wie wir uns hier integrieren in Dubai.
Ich kann mich erinnern, als wir damals mal telefoniert hatten, du hattest mal so sinngemäß gesagt, dir war immer klar oder sinngemäß klar, man muss sich auf die Kultur und Regeln eines Gastlandes einstellen. Das ist auch für dich immer klar gewesen, als du nach Dubai gegangen bist. Ich weiß immer nicht so ganz, in welche Richtung ich tendieren soll. Einerseits eine sehr offene, eine multikulturelle Gesellschaft, auf der anderen Seite auch doch ein bisschen Einschränkungen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe doch ein großes Freiheitsgefühl da. Oh Gott, ich laber so vor mich hin. Also ich bin so zwischen den Elementen und weiß nicht so richtig, wie es sich anfühlt, auch wenn das ja jetzt schon beschreibt haben.
Also ich fange mal an kurz, Max, und ich schieb den Ball dann mal zu dir rüber. Weil ich muss dazu sagen, also jeder Mensch, hat eine andere Perspektive. Ich habe so viele Urlauber, Freunde, Bekannte hier gehabt in den letzten 12 Jahren, die Pro und Contra über Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate haben. Und jeder mag es oder jeder mag es nicht. Das heißt, Leute kommen wieder, Leute können sich vorstellen, mal länger hier zu wohnen und andere würden nie wiederkommen. Jeder hat ein anderes Bild, anderes Weltbild und andere Ideale. Für mich, ich bin genau wie Maximilian, ich toleriere das hier. Ich finde das toll, alt werden, bin ja schon alt, aber ganz alt werden möchte ich hier nicht. Das heißt, wenn die Kinder aus der Schule sind, werden wir auch wieder uns verändern. Dadurch, dass ich eine australische Familie habe, werden wir wahrscheinlich nach Australien gehen und nicht mehr nach Deutschland. Aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten ist man hier ziemlich frei. Man muss sich an gewisse Gesetze halten. Das heißt, ich kann nicht hier mit der Bierpulle durch die Straßen ziehen oder ich sollte nicht mit einer Badehose und freien Oberkörper in eine Shopping Mall gehen. Ne? Aber auf so eine Sachen kann man ja auch verzichten. Man muss es ja nicht provozieren.
Darauf könnte ich hier auch bei einigen gerne verzichten, muss ich ehrlich sagen.
Ja, nee, da gehe ich voll mit Micha. Also wie gesagt, verschiedene Perspektiven. Man hat ja auch verschiedene Anhaltspunkte, wie man das Land sieht und so. Da kann man sich ja drüber streiten. Aber in Bezug auf die Freiheit, wie man hier lebt, also man muss sich an gewisse Grundregeln halten. Das ist zum Beispiel die in der Öffentlichkeit halt, ob das eine Bierflasche ist oder rumgrölen oder gerade die jungen Leute auch nicht draußen rumfeiern. Wenn man das alles nicht macht, dann kann man eigentlich hier machen, was man will. Man muss sich halt nur den anderen orientieren. Und ich meine, jetzt seit vor kurzem auch Religionsfreiheit. Also hier haben jetzt gerade die Vereinigten Arabischen Emirate mit Israel diesen Friedensvertrag unterschrieben. Jetzt im Dezember waren hier 50.000 Israelis, die sind hierher. Die sind jetzt die ganze Periode hier immer im Dezember gewesen. Die wollen natürlich auch sich verändern. Man darf ja auch nicht vergessen, das Land existiert seit 49 Jahren. Kultur braucht Zeit, um sich aufzubauen. Das kannst du natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Und die lernen ja auch immer dazu. Wie gesagt, wir reden ja natürlich auch nur unserer Bubble. Also Micha und ich, wir verdienen ja hier unser Geld. Und ich meine, uns geht's sehr gut. Es geht natürlich vielen anders hier, die unter anderen Bedingungen arbeiten, das sehen wir natürlich auch zwiespaltig. Also aus unserer Bubble kann man natürlich hier frei leben und das andere muss man dann natürlich anders betrachten.
Gibt es eigentlich was er aus Deutschland so vermisst? Die meisten deutschen Berliner, die das Land verlassen, die meistens kommt als erstes deutsches Brot.
Für mich gar nicht so. Also wir haben hier eigentlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, Micha, Baker's Kitchen, der macht deutsches Brot, ist gar nicht so schlecht.
Um das mal kurz jetzt einzuhaken, da ist ja auch in den sozialen Medien, wird ja immer drum geschritten, ob nun Munich Finest Bakery oder Baker's Kitchen der bessere Bäcker ist.
Ja, also für mich reicht Baker's Kitchen. Ich probiere, weil wir halt nicht so viel laufen, weniger Brot zu essen, weil das setzt schon ein bisschen an. Ich komme gerade in das Alter, merke ich auch selber. Aber was ich aus Deutschland vermisse, ist, ich glaube, das Einzige, was ich vermisse oder eher aus Europa, ist einfach diese Spontanität, dass du sagst, okay, du gehst jetzt, keine Ahnung, am Wochenende mal raus und läufst durch den Park und dann entdeckst du ein neues Restaurant oder eine Bar oder ein Museum. Hier ist das Leben halt, du musst alles vorher planen. Du kannst halt nicht wirklich spontan sein. Komm, wir gehen mal und gucken, was uns der Tag bringt. Du planst alles, ob du dich mit Freunden triffst, ob du in das Restaurant gehst. Das ist halt so ein bisschen diese Spontanität und auch, was Micha vorher meinte, das kulturelle Leben ist halt sehr, also bis jetzt, es hat sich natürlich geändert in den letzten Jahren, aber es ist sehr eintönig. Also du machst im Prinzip immer das Gleiche.
Ich hatte kurz überlegt, ob die Stadionwurst kommt.
Ohne Quatsch. Also es gibt hier, wie gesagt, in den Supermärkten, in den vielen Supermärkten eine Schweinezone, wo keine Muslims reindrufen. Also
ja, da steht wirklich only enter for non-Muslims, steht dann drauf.
Genau, und okay. Da kann man zum Beispiel so eine Bratwurst kaufen, die gar nicht so schlecht ist. Und sich zu Hause auf den Grill schmeißen. Dann haben wir die Stadionwurst zur Sky-Übertragung und das deutsche Bier gibt es auch mit, ob du nun Hefe oder normales Bier trinkst, alles zu haben.
Das ist cool. Für mich ist eigentlich nicht Stadionwurst, für mich war es immer vorm Hertha-Spiel ein Döner Und
die Gurke. Das war,
ja. Gurke?
Welche Gurke? Gibt es die gar nicht mehr? Die saure Gurke? Früher gab es immer saure Gurke im Olympiastadion.
Nee, das ist... Nee.
Und Brezel. Brezel und saure Gurke, das war die 80er, 70er, 80er.
Also Brezel gibt es heute noch, saure Gurke wüsste ich jetzt nicht sicher.
Klassiker, war ein Klassiker.
Eher nicht.
Also für mich ist das Einzige, was ich wirklich vermisse, hands down, ist mein Döner. Und es ist auch das erste Mal, wenn ich wieder nach Berlin komme, höre ich mir immer einen Döner. Ich habe hier schon alle Döner probiert, die hier in Dubai sind. Ein kleiner Döner-Konnoisseur, bin enttäuscht, aber ja, so ein kleines Heimatgefühl kommt dann drauf. Es gibt einen, der mir ganz gut geschmeckt und der erweckt so ein bisschen Heimatgefühle, aber ist auch nicht das Ganze, nicht das Wahre, nicht der wahre Berliner Döner.
Wart ihr denn in Dubai schon mal zum Fußball? Kann man da zum Fußball gehen und ist das überhaupt eine populäre Sportart?
Ich war jetzt also Fußball, die Araber hier oder gerade die auch aus der Golfregion, die lieben Fußball. Man ist überrascht. Die haben ja auch hier die Rechte gehabt über die Bundesliga. Dieses Jahr ist es leider nicht mehr so. Aber die gucken wirklich tagtäglich Fußball, egal in welchen Bars du bist, da läuft nur Fußball, auch gerade durch die vielen Briten, die hier sind. Aber auch bei der Emigration, wo ich rausgekommen, also raus aus Dubai, beim Reisen, hat er meinen Pass angeguckt und hat gesagt, ah, you're from Berlin. Oh, Hertha Berlin, I like very much, very much.
Und dann wow.
Ja, yeah, die kennen sich aus, die kennen Spieler und ich bin dann immer so schockiert, wie du kennst Hertha. Also ich bin mir bewusst, dass die Bayern kennen, Dortmund kennen, aber die sind nicht nur fußballaffin, sondern die kennen sich auch damit aus. Die gucken sich wirklich Spieler an. Weiß nicht warum die sich zum Beispiel Hertha Mainz angucken, Hertha Augsburg, die kennen die Spiele. Und von daher wird hier auch viel Fußball gespielt. Ich spiele auch selber in einer, sagen wir mal, einer Amateurliga. Wir haben da vier verschiedene Ligen. Und ja, die Stadien hier, ich war einmal in einem Zweitligaspiel hier von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist dann ein ganz cooles Setting in den Bergen, ein bisschen so anderthalb Stunden entfernt. Aber das große Stadion ist in Abu Dhabi und mein bestes Erlebnis hier war beim Asia Cup, als Katar gegen Japan gespielt hat. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Und da hat Katar gewonnen, war aber auch nicht ausverkauft. Also die gucken mehr, sagen wir mal, internationalen Fußball übers Fernsehen, als dass sie ins Stadion gehen. So ist meine Erfahrung hier.
Auf jeden Fall wird's mich ganz schön umhauen, wenn da jemand sagt, ey, ich kenne Hertha. Ich hätte damit nicht gerechnet.
Ja, ich viele auch, mit denen ich in den Fußballspiele, viele Ägypter, viele Briten, ich frage die dann immer, ja, die fragen mich, ja, welchen Verein supportest du? Und dann sage ich immer, ja, kennst du wahrscheinlich nicht, Hertha Berlin. So, ja, natürlich kenne ich Hertha. Und ich so, wie, wirklich? Und so, ja, ihr habt doch Salomon Kalou, Matthäus, also damals und jetzt Matthäus Cunha und Guendouzi und natürlich mit dem Investor und den neuen Spielern, die wir jetzt bekommen haben, stehen wir auch ein bisschen mehr im Rampenlicht oder allein von den Namen haben wir da ein bisschen mehr Glanz. Und ja, also bin ich überrascht. Also wir sind nicht so die graue Maus außerhalb, wie viele das behaupten.
Naja, vor allem habt ihr ja auch was geschafft. Warte kurz, Micha, überhaupt andere Hertaner kennenzulernen. Und ihr habt ja... Es ist zwar kein offizieller Fanclub, aber ihr habt euch gefunden, ihr habt einen Hertha-Fanclub. Vielleicht, Micha, kannst du ja da noch ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht bei was anderem unterbrochen. Wie es so dazu gekommen ist, dass ihr euch kennengelernt habt und wie es zu diesem Fanclub eigentlich kam, falls du möchtest.
Ja, also könntest du mal unterschreiben noch, was Maximilian gesagt hat. Also Hertha ist unter den Leuten, die hier Fußball spielen oder sich Fußball auskennen, ein Name. Und das hat mich am Anfang überrascht, jetzt gar nicht mehr so mehr, weil die Leute kennen Hertha und die sich mit Fußball beschäftigen. Und hier in Dubai gibt es eine Fußball-Community, die sehr groß war und in den letzten Jahren etwas geschrumpft ist, aber die einzigartig ist, wenn man das mal aus der deutschen Perspektive betrachtet, weil viele schauen hier Spiele zusammen der einzelnen Fanclubs und die Fanclubs sind immer mehr geworden und da gibt es eine Organisation hier, die heißt Bundesliga Stammtisch, wie gesagt, nicht mehr so groß wie früher, das heißt früher heißt so vor 5-6 Jahren, aber immerhin noch, da trifft man sich und guckt Spiele zusammen oder man kontaktiert halt die andere Mannschaft, deren Fanclub, ob man euch zusammen schauen will. Und irgendwann habe ich mir mal gesagt, dann Und schon so lange hier, also wenn ich immer jetzt hier nur alleine komme und so, da muss da mal mehr drin sein. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen auf Facebook eine Seite zu gründen, ohne speziellen Fanclub-Namen, der jetzt mit Hertha DXB festgestempelt ist. Und dann habe ich mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Ne? Und der Erste, der kam, war der Maximilian. Und das war vor 4 Jahren, Oktober 2016 und ja, und dann ging das so weiter und momentan, ich habe jetzt gerade mal so nachgerechnet, haben wir so 12 bis 15 Leute, die hier in Dubai sind. Ob die nun alle mal an einen Tisch bekommen, ist mal eine andere Sache, aber meistens sind wir immer so um die 8 Leute, 6 bis 8 Leute mindestens, die Spiele schauen, wenn wir uns verabreden, zu den meisten Spielen verabreden bei uns. Und jetzt sind wir auch auf Instagram, jetzt haben wir unsere seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr unsere Fan-Trikots erstellt und unsere Fanclub-Flagge, die wird in 2 Wochen präsentiert, die ist auch schon fertig zum Spiel gegen Köln.
Ich werde die Links zu euch, zu Facebook und zu Instagram, die werde ich jetzt mit der Folge verlinken. Wenn man euch sucht, wonach sucht man, du hast eben gesagt, Hertha DXB, das ist auch das, wonach man suchen sollte. DXB ist, glaube ich, das Kürzel für den Flughafen von Dubai, richtig?
Ja, richtig, genau. Wie damals in Berlin TXL.
TXL, ja.
Was ja viele noch kennen werden. Und wir haben uns entschieden, nach Absprache irgendwie ist dazu gekommen. Ja, das passt ganz gut bei BSC, DXB, das sind die gleichen Initialen von der Länge her. Und ja, das hat gut gepasst und sieht auch ganz gut aus. Wir haben neues Logo, also unser Logo gegründet letztes Jahr auch. Und die nächste Aktion wird halt werden, diesen Fanclub irgendwann mal OFC zu machen, das heißt Official. Und da muss man 8 Mitglieder sein, die wir ja haben. Aber das wollten wir eigentlich schon im letzten Jahr angehen. Aber durch diese Corona hat das erstmal in die Warteschleife gekommen.
Ja, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle bei den meisten Exil-Hertanern fest, wenn die als Berliner oder als Brandenburger in der Ferne leben, dass so die Bindung zu Hertha und der Stadt auch gerade durch so eine Berlin-Gruppen, durch so eine Hertha-Gruppen eigentlich ja intensiver ist und dann Hertha so ein bisschen so ein Stück Heimat repräsentiert und vielleicht auch manchmal so ein bisschen die sentimentalen Erinnerungen. Geht euch das auch so?
Ja, ich würde definitiv sagen, weil wenn wir hier die anderen Fanclubs angucken, die sind dann zu einer Dortmund-Bayern-Fans und als mein Bayern-Fan, dann kannst du ja überall in Ostdeutschland sein, ob du aus München kommst, aus dem Pott oder irgendwie und dann finden sie sich da zusammen. Aber Hertha-Fan bist du eigentlich nur, wenn du aus Berlin oder aus Brandenburg kommst. Und von daher sind dann schon so die sentimentalen Werte relativ nah beieinander, wenn man dann entweder aus dem gleichen Bezirk kommt oder sogar vielleicht verschiedene Freunde hat oder gemeinsame Freunde. Und ja, und alle so, als Hertha-Fan ist dann immer so, ja, wie soll ich sagen, hat man es nicht leicht und es schweißt dann schon zusammen, weil man leidet mehr mit, als wenn man sich miteinander freut, aber ja, wir haben auch zum Beispiel nicht nur Berliner bei uns, wir haben ein paar Brandenburger, aber wir haben, also Micha ist ja aus Spandau, den zähle ich ja auch als Nicht-Berliner dazu. Nein, wir haben zwei Schotten.
Zwei
Schotten, genau, die sind, keine Ahnung wieso, Hertha-Fans, die haben auch beide Hertha-Trikots, der eine hat auch bei sich im Garten eine Hertha-Flagge. Und ein Syrer, der die Mutter lebt in Deutschland, ist irgendwie vor 20 Jahren im Stadion gewesen und ist jetzt durch und durch Hertha-Fan. Also sind sehr international hier auch vertreten.
Cool. Ich muss auch so gehen, mit den Schotten hätte ich auch nicht gerechnet.
Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, können wir da erstmal einen Haken drunter machen. Ich würde ganz gerne zum Nachrichtenticker kommen, es sei denn, ihr habt noch was euch auf der Zunge liegt. Ich höre nichts.
Nee.
Okay, dann, also erstmal danke fürs Erzählen. Ich finde das ungemein interessant. Und das Schöne ist, in Zeiten, wo du wegen Corona nicht rauskommst, ein bisschen über Dubai unterhalten. Man kann so ein bisschen sein Fernweh loskriegen, finde ich. Dass man zumindest virtuell mal in die Ferne kommt. Okay, Nachrichtenticker. Ich würde ganz gerne 2, 3 Sachen noch aufgreifen, die seit der letzten Folge passiert sind. Am 20.12. gab es leider noch dieses wunderschöne Spiel in Freiburg. Hertha verlor das ganze Ding 4-1, führte zwar zur Halbzeit mit 1-0, aber lag mit 1-0 hinten und machte noch den Ausgleichstreffer, aber insgesamt ganz schlimmes Spiel, wie auch schon das Heimspiel gegen Mainz ja nicht wirklich sehr schön war, hätte ich mir gerne einen etwas anderen, ja, ein etwas anderes Jahresende gewünscht. Am 28.12. gab dann Hertha BSC bekannt, dass das Maklerunternehmen Homeday bis zum Ende der Saison, also nur ein halbes Jahr, neuer Hauptsponsor von Hertha wird. Und danach sind sie dann Exklusivpartner. Sprich, das Ganze ist also keine Dauerlösung, sondern nur ein halbes Jahr. Ich frage euch mal, so viele beschweren sich, ach na, das hat ja was mit Immobilien zu tun. Ich finde das manchmal ein bisschen überkritisch, die Fans, denn mein Gott, also das sind ja nun keine Immobilienverwalter, das sind Makler. Ich weiß nicht, wie das Unternehmen aussehen soll, wo nun alle begeistert sind. Manchmal finde ich uns Fans ein bisschen zu kritisch. Seht ihr das auch so kritisch mit diesem Trikotsponsor oder seid ihr da ein bisschen entspannter? Ich bin mal gespannt.
Max?
Ja, also ich bin da extrem entspannt, was den Sponsor angeht. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also ich finde, Hertha-Fans sind extrem kritisch und wollen an, ob das die Trikotfarbe ist, das Ausweichtrikot, ob das nicht die Farbe ist von dieses Blaue, das Weiß, ist jetzt das Rote, dann Teddy, meckern die rum. Ich meine, man kann es einem Hertha-Fan auch nicht recht machen. Und irgendwie, ob die eigene Unzufriedenheit ist, dann an Hertha auszulassen, das kommt mir immer so vor. Und die Berliner, die meckern ja so immer. Also ich kann zu Homeday nicht wirklich viel sagen. Ich weiß, dass sie ein junges Unternehmen sind. Ich meine, die sind jetzt ein halbes Jahr drauf. Das Gute ist, die zahlen 4 Millionen lieber als und es sieht besser aus als Teddy. Ist auf Englisch, weißt du, Big City Club, passt doch. Also ja.
Ja, ich glaube auch, also ich meine, ich kann. Micha, bitte.
Nö, ist okay. Go ahead.
Ich glaube auch nicht, dass durch die Auswahl eines Sponsors, ich kann verstehen, dass in der Stadt viele Leute auf Makler und Immobilienunternehmen nicht gut zu sprechen sind. In der Stadt, wo eben auch eine gewisse Wohnungsnot herrscht und billige Wohnungen knapp sind. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass sich das irgendwie ändert durch die Wahl des Trikotsponsors. Und letztendlich, da spielt ja auch die Politik sehr viel eine Rolle. Aber ich will da nicht so sehr drauf eingehen.
Ja, ich glaube, das Problem ist dann auch immer, es wird immer gemeckert, aber dann womit soll man denn die Fans dann glücklich stellen? Ich meine, wir haben ja schon innerhalb hier in Dubai haben wir paar Scherze gemacht, wer denn neuer Sponsor wird. Ich meine, was hatten wir? Mustafas Gemüsekebab, was war noch dabei? Micha, Berliner Pilsner, was war noch? Eins ist nicht jugendfrei, darf ich jetzt nicht sagen.
Ja, Dildo King, ich ahn's schon.
Nee, Artemis. Artemis haben wir gesagt. Ist ja in Charlottenburg, passt doch perfekt eigentlich.
dann doch lieber Homeday, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ein Punkt hätte ich noch, Gerüchteküche. Ich befasse mich ja nicht so gerne mit Gerüchten, weil es mir immer lieber ist, dann über die Fakten zu reden. Timothy Fosu-Mensah, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, von Manchester United. Rechtsverteidiger, 22 Jahre alt, auch Niederländer, wird ja wiederholt mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Und das Gleiche gilt auch für den Rechtsaußen Federico Bernardeschi von Juve, der ist 26 Jahre alt. Da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber quatschen, was denn Hertha braucht. Ich habe jetzt mal die Gerüchte genannt, aber ich finde, da sind mir zu wenig Fakten dabei. Würde ich ganz gerne abhaken. Und dann können wir auch schon zum Spiel gestern kommen. Große Erleichterung, wir haben nicht gegen Gelsenkirchen verloren. Und wie viel hatten Angst? Micha, du hast auch zu denen gehört, die Angst hatten, dass ausgerechnet Hertha das vergeigt gegen Gelsenkirchen. Es ist nicht passiert. Bist du beruhigt?
Ich bin sehr beruhigt, muss ich sagen. Und gerade mit dem Hintergrund, dass wir die Chance des Rekordes von Schalke, Tasmanias Rekord einzustellen, vereiteln würden, aus Berliner Sicht, das konnte ich mir überhaupt nicht, gar nicht bewerten. Ich habe echt schlaflose Nächte gehabt, sozusagen, dass wir wieder gegen so eine Mannschaft verlieren nach den letzten beiden Auftritten. Und ich war echt angenehm überrascht, wie hart er sich gezeigt hat, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit.
Was sind wir für Schisser? Also eigentlich müsste doch Gelsenkirchen Angst haben. Die haben doch dauernd verloren und nicht gewonnen. Ich meine, Hertha war jetzt zuletzt auch nicht überzeugend, aber eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht sind wir zu sehr gebrannte Kinder, weil Hertha gerne mal sich als Aufbaugegner ja betätigt hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Soll ich noch ein bisschen was zur Aufstellung und zu den rein formalen Sachen sagen vom Spiel? Ich mache es einfach mal. Okay. Ja, also Hertha hatte Schwolo im Tor, dann Pekarik, Stark, Alderete, Plattenhardt, Tossar, Luke Bakio, Darida, Gendouzi, Mateusz Kunja und Córdoba. Sprich, da waren einige Änderungen drin, denn Dedrick Boyata verletzt, Matthew Lecky verletzt, Del Rosun, Bänderverletzung, konnte auch nicht spielen, wäre sicherlich jemand gewesen, der vielleicht nochmal in die Startelf hätte kommen können, ging nicht, und Askasiba ist noch im Aufbautraining, wobei der ist ja schon länger verletzt und spielt eigentlich in der Stammelf von Hertha keine Rolle. Führte dazu, dass Plattenhardt für Mittelstädt kam, Córdoba für Piontek, was übrigens auch, wie ich fand, ein extrem hilfreicher Wechsel war. Also ich finde, er war für mich einer der Besten in diesem Spiel gegen Gelsenkirchen. Und Toussaint und Alderete kamen dann für Boyata und Toro Nariga. Insgesamt, ich habe mir nochmal einen Blick auf die Statistik geworfen, habe mir was rausgeschrieben. Ballbesitz 59% für Hertha, 10-4 Torschüsse, auch, also 10 Torschüsse Hertha, 4 von Gelsenkirchen, und Zweikämpfe auch ein leichtes Übergewicht für Hertha. Das riecht nicht nur alles nach einem verdienten Sieg, das war, wie ich fand, auch ein verdienter Sieg, aber am Anfang hatte ich Angst, weil Hertha kam nicht gut ins Spiel. Also ich war eigentlich schon dabei, mich wieder aufzuregen, ob Hertha das fortsetzt, wie es gegen Freiburg und Mainz war. Der Anfang war nicht dolle. Wie ging es euch am Anfang?
Ja, also für mich wie jedes Spiel, ich habe immer Angst. Die ersten 20 Minuten, mein Puls ist dann immer oben, weil man hat halt immer so eine Erwartung an das Spiel, und gerade bei so einem Gegner wie Schalke, da muss eigentlich viel mehr kommen, und wenn dann die ersten Fehlpässe kommen und weißt, einfache Sachen, einfache Abläufe, die eigentlich, wo man denkt, was trainieren die denn in der ganzen Woche? Und die kennen sich jetzt schon mittlerweile, weißt du, wir verändern ja nicht so viel in den Ausstellungen. Finde ich, Hertha ist da immer extrem nervös, das entscheidet sich dann immer für mich so nach den 20 Minuten, wo geht dann das Spiel hin für Hertha? Machen sie dann weiter? Sieht es dann so aus wie gegen Mainz oder gegen Freiburg? Und zum Glück haben wir dann ja die Kurve bekommen und haben dann ein gutes Spiel abgeliefert. Um ehrlich zu sein, auch Glück gehabt. Also wenn der Schuss von, Uth, wenn Schwolo da nicht so gehalten hätte, dann wäre das Spiel auch, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Weil ich glaube, was bei uns ein bisschen fehlt, ist die Mentalität. Die ist noch nicht ganz da. Also man sieht, die Qualität ist da. Mit das Tor von Gendouzi, das war traumhaft, also fast wie gegen Gladbach. Kunja auch, dass er den Schuss da gemacht hat, gegen eins. Also individuelle Qualität haben wir. Man sieht in der zweiten Halbzeit, die Mannschaft kann miteinander spielen. Schalke hat es natürlich auch relativ einfach gemacht, muss man auch eingestehen. Aber also lassen wir mal die ersten 20 Minuten raus. Dann wahrscheinlich ist das Selbstbewusstsein, auch jetzt mit dem Rückblick auf die zwei Spiele, ein bisschen Unsicherheit. Aber hat Spaß gemacht, gerade die zweite Halbzeit, und hoffentlich können wir jetzt mal eine Serie starten, aber wir wissen ja, unsere Härte, sobald es darauf ankommt, dann geht's wieder, gibt's dann ein schönes 0-0 gegen Bielefeld, und dann mal gucken. Nee, aber war ein gutes Spiel, hat Bock gemacht zu gucken.
Micha, Anfang die erste Halbzeit, ich finde, Hertha hat sich, kam schlecht ins Spiel und wurde dann im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser.
Ja, ich sehe das ja immer von beiden Seiten, jedes Spiel. Und man muss jetzt auch mal den Hintergrund wieder sehen. Schalke, neuer Trainer, und wollen sich natürlich präsentieren. War klar, dass die sich nicht mit 10 Leuten hinten reinstellen. Die wollen ja auch mal zeigen, dass sie Fußball spielen können irgendwo. Ne? Und muss man halt mal in gewissen Sachen auch wieder Glück haben. Der im Abfallverhalten beim Gegenkonter, wo Uta zum Schuss kommt, dass der nicht drin ist. Und das hat natürlich Hertha dann in die Karten gespielt mit dem 1-0. Und wichtig war für mich allerdings zu sehen, dass wir endlich mal wieder Torschancen kreieren. Und gerade in der zweiten Halbzeit, das war ja dann richtig ansehnlicher Fußball. Maximilian schon sagte, Schalke hat es dann ein bisschen einfacher gemacht, weil die Köpfe ein bisschen unten waren nach dem 2-0. Aber da muss konsequenter herkommen, Luke Bacio und so. Da müssen noch 3-4 Tore kommen, ne? Bei diesen Situationen, die wir haben. Und ob das Abseits-Tor war oder nicht, ist eine andere Sache wieder. Aber das war wirklich mal wieder gut zu sehen, dass wir mit Power 90 Minuten gespielt haben. Das war mal schön wieder.
Ja, ich finde auch, wie wir auch gegen den Ball als ganzes Team uns verlagert haben und auch gegen den Ball gekämpft haben. Ich war eine Szene im Spiel, wo ich sage, ey, den müssen wir kaufen, Gendouzi, wie er nach hinten rennt, Marc Uth den Ball im Lauf abnimmt, im eigenen 16er. Das war wirklich, also der Typ ist so viel Gold wert, und der ist 21, also das ist schon krass, wie der die Mannschaft führt. Und siehst auch, wenn Tore gemacht hat, der geht dann in die Gruppe und winkt alle zu sich haben. Also wenn wir den wieder abgeben nach dem Sommer, den zu ersetzen, das wird sehr, sehr schwierig. Also ich finde, Guendouzi war überragend und Toussaint auch, hat endlich mal im Ansatz gezeigt, was er kann. Ja. Finde ich, ist der viel bessere Sechser von Stark, gerade im Spielaufbau, Spielverlagerung. Stark hat seine Sache auch ganz gut gemacht, der, als Innenverteidiger. Der hat ja relativ viel Pace, Antritt und kann den Ball so ein bisschen nach vorne führen. Aber Toussaint als Sechser fand ich den echt klasse, auch defensiv gegen den Ball und dann die Spielverlagerung. Also hat gut geklappt. Und dann Darida dann so als ja, wie nennt man das, Achter, Zehner, auch zwei Tore vorbereitet. Also ich meine, mehr muss man nicht dazu sagen.
Ja, du hast Guendouzi erwähnt. Er war wahrscheinlich für mich wahrscheinlich auch der beste Hertha-Spieler mit in diesem Spiel. Ich will Córdoba nicht unerwähnt lassen, der einfach eine andere Spielweise hat wie Piontek, der Bälle annehmen kann, der die verteidigen, der die abschirmen kann. Man hat gesehen, was für ein großer Unterschied Córdoba im Spiel von Hertha BSC ist. Über Piontek können wir ja gleich noch reden, aber ich hatte so den Eindruck, in den ersten 45 Minuten, peu à peu, Minute für Minute, das Team, wirklich die gesamte Mannschaft, hat immer mehr Fuß gefasst, kam immer besser ins Spiel. Es kamen mehr Chancen, auch wenn es nur Fernschüsse waren, die mal abgeblockt wurden, aber es passierte wenigstens was. In den Spielen gegen Mainz und gegen Freiburg haben sie ja nicht mal den Ball in den gegnerischen Strafraum bekommen. Was ich, ja, ein einziger Wermutstropfen vielleicht war vielleicht Luke Bakio. Der ist wunderschön von Kunjama in der ersten Halbzeit, 23. Minute war das, angespielt worden, war allein vor Fährmann. Das hätte es eigentlich schon sein können, aber er schießt den an, der Fährmann, der pariert. Luke Bakio hat ein unglückliches Spiel gemacht, war für mich eigentlich so der einzige Spieler in diesem gesamten Spiel von Hertha, der ja einfach einen gebrauchten Tag erwischt hat, währenddessen sich das Team insgesamt in dem Spiel ja vor allem nach dem Toren immer besser präsentierte. Das 1-0 durch Guendouzi, ich glaube selten hat das Wort Schlenzer ja so gepasst wie sein Tor da. Eigentlich war das ja ein abgeblockter Kunja-Schuss. Ich hab mir das noch zwei, dreimal in der Wiederholung angeguckt. Er hatte nicht viel Zeit, den Ball anzunehmen und zu gucken. Also das war wirklich innerhalb von einem Bruchteil der Sekunde geguckt, geschossen und geht genau ins lange Eck. Wunderschönes Tor. Und ich hatte den Eindruck, jetzt ist Hertha auf dem richtigen Weg. Er hat das ja nachher in der 44. nochmal versucht. War fast eine Doublette von dem anderen Schuss. Den konnte dann Fährmann halten. Also nach diesem schwierigen Beginn, Hertha nachher mit einer guten Leistung verdient, mit einem 1-0 in die Halbzeitpause gekommen. Und ich dachte, das könnte was werden, weil dann auch von Gelsenkirchen nicht mehr viel zu sehen war. Ja, zweite Halbzeit. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass Hertha super in diese zweite Halbzeit reingekommen ist, gleich gedrückt hat und ja, nach ein paar Minuten dann auch das 2-0 durch Córdoba, hatte ja eben schon erwähnt, für mich auch einer der besten Herthaner. Kunja hat einen Ball erobert und setzt Darida ein und das war kein einfacher Pass. Ich weiß gar nicht, ob er absichtlich zu Córdoba gespielt hat oder ob er eigentlich Kunja erreichen wollte. Wie auch immer, der hat das Ding reingehauen und da war mir eigentlich klar, ab dem Moment war dieses Spiel eigentlich gegessen. Man hat von Gelsenkirchen nicht mehr viel gesehen und dass es am Ende nun 3-0 wurde. Ich hätte gedacht, Hertha hätte noch viel mehr Tore schießen können eigentlich. Das ist eigentlich eines der wenigen Mankos an diesem Spiel, dass Hertha nicht höher gewonnen hat. Bin ich zu kritisch oder ist das unverschämt, das zu sagen?
Nö, das ist ganz legitim. Ich sehe das ja ähnlich oder viele werden es ja ähnlich sehen. Ne? Wenn so ein Spiel 0-0 ausgeht oder 2-2, ne, dann ärgert man sich bunt und die Kritik ist groß. Ne? Und der Kritik kann man jetzt ein bisschen moderater umgehen. Klar, man hätte halt gerne noch ein paar mehr Tore gehabt, die Chancen waren da und gewisserweise ein bisschen Larifari damit umgegangen und nicht ganz konzentriert. Luke Batio, auch Darida aus 12 Metern da oder so, sollte man schon mal das Tor treffen. Aber was du eben gerade schon gesagt hast, Anni, was wichtig ist bei so einem Spiel, erstmal das 2-0 machen und dann auch weiter Druck ausüben, weil wie schnell kann so ein Spiel beim 2-1 wieder kippen, ne, und dem Gegner wieder Mut machen. Und das hat Hertha echt super gemacht und es war echt eine grandiose zweite Halbzeit.
Ja, na, gehe ich voll mit. Ich glaube, man hat auch gesehen, nach dem 2-0, die waren noch hungrig und die hatten Bock, Fußball zu spielen. Und das erste Mal auch seit langem, dass von der Bank dann auch mal ein neuer Wind wieder reinkommt. Also Piontek, drei Minuten auf dem Platz, läuft super, hat einen super Laufweg. Darida spielt ihn perfekt und macht dann das 3-0. Also normalerweise kennen wir aus der Vergangenheit Spiele, wo nach dem 2-0 dann im Prinzip nur so klassischer Dardai-Fußball gespielt wird, hinten den Ball rumspielen und
verwalten.
Ja, also verwalten, genau. Und das ist ja dann natürlich auch gefährlich bei Hertha, wenn man dann auch nicht so ganz passsicher ist und ein paar Fehlpässe hat, wie in den ersten 20 Minuten, wie Micha sagt, kann es dann ganz schnell anders ausgehen und dann kriegst du irgendwie einen Elfmeter noch rein. Das kennen wir ja auch schon. Stark hat er gespielt. Man weiß ja nie, Rekik ist ja leider ist ja zum Glück weg. Aber bei Stark, dann kommt dann irgendwie so ein Schubser und dann kriegst du dann Elfmeter. Also, nee, hat Spaß gemacht. Das sah dann irgendwie auch schon fast aus wie so ein Trainingsspiel. Also, die haben verschiedene Chancen kreiert. Alderete war vorne, hat ja auch noch einen Torschuss gehabt, hätte ja auch noch das 3-0 werden können. Also, hat wirklich Spaß gemacht, die zweite Halbzeit. Und ist dann auch wirklich erleichternd und ja, dann natürlich, wenn man die zweite Halbzeit sich alleine anguckt, hätte man gerne auch noch ein 4-0, 5-0 gesehen. Aber ich meine, lieber ein 3-0, beide Füße auf den Boden lassen und dann jetzt im nächsten Spiel nochmal genauso eine Leistung abrufen, als wenn die jetzt hier 5-0 und dann Big City Club is back oder keine Ahnung, was da für Schlagzeilen kommen würden.
Das war jetzt wahrscheinlich, oder nee, es war sogar ganz sicher ein verdienter Sieg, aber was Hertha ja leider bisher ausmacht, ist fehlende Konstanz und insgesamt, und das trotz des 3-0 gegen Gelsenkirchen muss man das sagen, hängt Hertha ja weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurück. Gestern war mit Luke Bakio ein Spieler, ich sag mal, kein Ausfall, aber der hat einen unglücklichen Tag erwischt, der offensiv rechts spielt. Da haben wir wenig Alternativen. Lecky wird wahrscheinlich gehen. Wir hatten vorhin schon die Gerüchte angesprochen. Wo glaubt ihr denn, sollte Hertha noch was tun oder wo sieht man, dass Hertha noch Bedarf hat, obwohl sie ja schon viel in Spieler investiert haben?
Ich wollte mal kurz einhaken, weil du meintest, Luke Bakio hat einen schlechten Tag. Ich weiß gar nicht, ob das ein schlechter Tag ist oder ob er eigentlich überhaupt nicht seine Leistung. Ja, nicht glücklich, aber ich würde sagen, also ich kann mich an wenige Spiele erinnern, wo er wirklich oder mehrere Spiele hintereinander, wo er gute Leistung abgeliefert hat. Er ist schnell, aber ich finde, er nutzt seine Schnelligkeit nicht und also verlangsamt er das Spiel, also behemmt das Spiel von Hertha. Und ich finde, da haben wir, weil du jetzt die Transfers angesprochen hast oder Gerüchte, dass wir definitiv auf den Außen, ich meine, ich weiß gar nicht, wo Luke Bakio spielt, ist er Stürmer, ist er rechts außen, ist er rechtes Mittelfeld, er ist irgendwie so ein bisschen verloren auf seiner Position und wir brauchen definitiv klassische Flügelspieler. Also die Rosun ist jetzt auch verletzt, er ist ja immer wieder verletzt, er hat ein Riesentalent, ist natürlich noch jung, kann es nicht so oft abrufen, aber er hat schon gezeigt, was er kann, finde ich, mehr als Luke Bakio. Hat auch viel weniger gekostet, in Sicht. Aber ja, also ich glaube, also ich hoffe, dass Preetz definitiv auf den Außen nochmal was nachlegt. Und ich finde nicht nur vorne, sondern auch hinten. Also Michael ist ja ein Riesenfan von unserer linken Seite. Ich glaube aber, da werden wir nicht nachlegen, sondern eher auf der rechten Seite. Weil Seevolk, finde ich, ist ein Fehleinkauf. Oder, naja, Fehlkopf vielleicht noch zu früh. Der ist ja jetzt erst, sagen wir mal, eine halbe Spielzeit hier. Aber Pekarik ist halt die Konstante. Aber offensiv kommt der jetzt auch nicht so viel Schnelligkeit. Ich glaube, da brauchen wir noch jemand vielleicht. Also ich vermisse da zum Beispiel einen Lazaro. Den fand ich perfekt hinten rechts. Ja, also ich finde auf den Außen hinten so wie vorne. Da müssen wir nachlegen.
Micha, du bist ein Fan. Mein
Ja, okay, das war ein bisschen ironisch, sarkastisch gemeint. Weil Also wie gesagt, alles, wir müssen ja auch ein bisschen Humor mit reinbringen hier in die Sache, weil nicht alles so steif sehen, logischerweise. Es ist doch wieder die Perspektive. Wo will Hertha hin? Wir wollen jetzt nach oben. Wir wollen nach Europa. So, was wir jetzt haben, ist eine gute Mannschaft, aber die reicht vielleicht noch nicht oben, weil wir A, erstmal viele junge Spieler haben und erstmal den einen klar machen, dass eine Mannschaft noch kein Team ist. Ne? Also wir müssen erstmal zum Team werden, wie zum Beispiel gestern, das war ein Team. Freiburg, das war kein Team. Und es muss halt dann eine Konstanz erschaffen werden. Ne? Und du schaffst es dann über einen gewissen Zeitraum, aber du musst auch Qualität dann auf der Bank haben. Und die Qualität muss sich halt steigern, wenn man nach Europa will. So, kann ich mal sagen, das ist meine persönliche Meinung. Und da kannst du viel mit den Außenspielern, Maximilian hat es ja gesagt, also vorne muss eine Unterstützung her, hinten, Pekarik wird zu alt, Seevog Fehleinkauf, Plattenhardt ist nicht mehr das, was aber vor 4 Jahren war, Mittelstädt und weit schon seit Jahren hinter den Erwartungen zurück, was er eigentlich kann, so da müssen 4, 5 Spieler von beiden aus gekauft werden, meiner Meinung nach, dann Stark ist auch nicht einer für Europa. Sorry. Nationalspieler, lache ich mich tot. Sorry. Was der da abliefert im Spielaufbau, Toussaint, wahnsinnig gut gespielt gestern. Und sowas, wenn der das die permanente Saison noch spielt, dann haben wir noch eine Chance, ne? Mit so einem Sechser. Ja, und über Guendouzi und Cunha und so, da braucht man nicht reden, wenn die ihre gerade bei Cunha, wenn der auch die Mentalität bringt, dass er jedes Mal so spielen kann, wie er was von ihm erwartet wird, dann haben wir ja echt eine tolle Mannschaft. Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Qualität, auch von der Bank.
Was mich manchmal so ein bisschen wundert, also ich sag mal, also ich teile auch die Meinung, dass Hertha offensichtlich offensiv auf den Flügeln vor allem noch was tun muss. Wenn das mit Deo nicht klappt, wahrscheinlich auch hinten rechts. Hinten links bin ich mir nicht so sicher. Perspektivisch mit höheren Ansprüchen wahrscheinlich auch. Aber was mich so stört oder was mich manchmal wundert oder was ich nicht verstehe, ist, dass Hertha manchmal als Team, ich finde, gestern hat man eine tolle Teamleistung gesehen. Da stimmte der Einsatz, da stimmte das Pressing, da stimmte auch das Spielerische. Und dann gibt's immer wieder diesen Rückfall, diesen gesamten Rückfall des Teams in so eine Art Phlegma. Und da frage ich, das verstehe ich immer nicht, ob das liegt das an den einzelnen Spielern oder ich kann das nicht greifen. Warum dann, ich sag mal, das Spiel gegen Bielefeld, das hast du ja eben schon erwähnt, kann sein, dass nach so einer Leistung dann 0-0 gegen Bielefeld rauskommt. Oder so der Auftritt gegen Mainz oder gegen Freiburg, wo man echt sich fragt, ist das die gleiche Mannschaft gewesen? Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann das nicht greifen.
Ist das? Karl Dade würde jetzt sagen, Tagesform.
Ja. Also. Ist eine schwere Frage, okay. Sorry.
Nee, keine schwere Frage. Maximilian, ich mach das kurz, kannst du gleich nochmal. Wenn Bruno Labbadia das wüsste, dann würde er auch andere Leute aufstellen. Also so einfach ist das im Betrieb erklärt. Ne? Weil es hängt mit der Tagesform zusammen und da bist du als Trainer dann auch mal, denkst du, was läuft denn da jetzt für einen Film gerade ab? Wen habe ich denn da aufgestellt? Das hängt aber auch damit zusammen, was ich eben erwähnt habe, aus meiner Perspektive, aus meiner Meinung nach, weil wir viele junge Spieler drin haben und die jetzt schon zur Führungsspieler da stehen wie der Cunha 21, ne? Wenn der sich hängen lässt, wie zum Beispiel im Spiel gegen Freiburg, ne, oder auch schon gegen Mainz, wenn der halt keine Leistung bringt, ne, das zieht sich durch die gesamte Mannschaft dann. Wenn da eine Position fehlt im zentralen vorderen Bereich, die nach hinten auch nichts macht, das ist eine Kettenreaktion. Und deswegen kommen dann so eine Aussetzerspieler zustande. Also jeder Spieler, der da steht, von den 11, die auf dem Platz sind, muss 100% Leistung bringen. Wenn das nicht geht, da muss er ausgewechselt werden, oder? Ja, denn wenn dann halt die Tagesform so schlecht ist, dann akzeptieren wir das mal. Aber es muss gekämpft werden, es muss Teamgeist sehen, und das ist der, was jeder, gerade Hertha-Fan, sehen will. Kämpfen bis zur 90. wie gestern.
Ja, geh ich voll mit. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist unser Spielsystem, also unsere Aufstellung. Also wir spielen ja im Prinzip gefühlt jedes Spiel 4-3-3, jedes Spiel. Das Einzige, was wir machen, sind personelle Veränderungen, ob wir jetzt Pekarik oder Deo oder Córdoba, Piontek. Aber ich sehe da wenig Variabilität. Und das ist dann schwierig, wenn du dann wie eine Mannschaft wie Mainz hast, die sich dann wirklich, die wollen ja kein Fußball spielen, stellen sich hinten rein. Dann sieht man ja auch, dass diesem Spielsystem auch die Grenzen aufgezeigt werden. Also ein bisschen Ideenlosigkeit, und dann kommt noch dazu, dass Cunha einen schlechten Tag hat oder die Einstellung nicht gut ist. Und dann sehe ich ein bisschen grau. Dann kommt nicht viel nach vorne. Zweite Halbzeit ist noch was anderes, weil wir dann natürlich mit mit Flügelspielern spielen. Aber was ist, wenn wir die nicht haben oder die dann auch nicht den Tag am Leben, dann wird es schwierig. Dann gucken wir da hinten so die Bälle rum und dann hast du Guendouzi und Darida auf den Außen. Die sind ja keine Flügelspieler. Und nach vorne, ich weiß nicht, wie viele Flanken es da gegen Mainz gab. Also hat man ja gestern gesehen, da gab es, also Plattenhardt zum Beispiel, er macht immer diesen einen Schritt, aber könnte eigentlich eine Flanke schlagen. Aber da kommt wenig, finde ich, über die Außen. Und unsere Außenteile sind extrem weit vorne, aber ja, das ist ein Pekarik und ein Plattenhardt. Die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, so viele Assists zu machen. Und da fehlt mir so ein bisschen Variabilität im Spielsystem. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Und da frage ich mich dann immer selber, ob Labbadia ja der richtige Mann dafür ist, verschiedene Spielsysteme der Mannschaft beizubringen oder ob er jetzt erstmal ein Spielsystem findet und das im Prinzip perfektioniert und dann variiert. Da bin ich, weiß ich zu wenig drüber. Aber ja, das ist so mein Standpunkt.
Bei mir ist ja so ein bisschen die Stimmung gekippt nach dem Freiburg- und Mainz-Spiel. Ich bin ja eigentlich die letzten 10 Jahre ein Verfechter gewesen, doch zumindest teilweise das anzuerkennen, was der Michael Preetz für den Verein macht, trotz teilweise widriger Rahmenbedingungen, vor allem im finanziellen Bereich. Ich muss zugeben, dass diese Spiele gegen Mainz und Freiburg bei mir einen Schalter umgesetzt haben, weil ich irgendwann mal dachte, nach 18 Monaten, nach anderthalb Jahren, welches Zwischenfazit ziehe ich? Hat Michael Preetz bewiesen, dass er das kann, dass er mit hohem Budget eine Mannschaft aufbauen und sportlich weiterbringen kann. Und ich stelle fest, dass Hertha meines Erachtens Stand jetzt schlechter spielt als noch unter Dardai. Vor allem in der Tabelle nicht unbedingt besser positioniert ist. Und für mich ist bisher nicht der Nachweis erbracht worden, dass er das kann. Wenn jetzt die Spiele gegen Bielefeld und gegen Köln schief gehen, findet ihr es gerechtfertigt, den Geschäftsführer Sport Michael Preetz zu hinterfragen? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist Trainersache? Wie seht ihr das?
Also er hat jetzt noch eine Chance, ne? Bis zum 2. Februar. Ja, also wenn er jetzt keine Leute holt und wir dann obendrein auch verlieren gegen Hoffenheim, Köln, Bielefeld, was noch kommt, Bremen geht es ja dann leider, alles schlagbare Gegner. Und wenn er das Pech da noch dazu kommt, dass er eben noch mehr Fehleinkäufe holt, dann ist er meiner Ansicht nach nicht mehr tragbar.
Ja, also ich finde, das Problem ist, also Hertha will ja einen großen Umbruch und es braucht Zeit und so, aber ob Preetz der Richtige für den Umbruch ist, weiß ich nicht. Und ich auch, das einzige Problem ist ja auch, wenn Labbadia ja relativ, sagen wir mal, erfolgreich ist, keine Ahnung, 9., 10. Platz jetzt die Hinrunde, als wenn wir jetzt nochmal 9 Punkte oder so holen, weiß nicht, ob das dem Ganzen gut tut, weil Preetz hat ja Labbadia eingestellt, die Transfers, das ist ja auch, muss ich ja auch dem messen. Und wenn wir, sagen wir mal, dort gut abschneiden, bleibt er weiter sitzen. Und ich weiß nicht, ob das gut für den Verein ist auf lange Dauer, ob sich da wirklich dann, ob der große Umbruch dann überhaupt kommt. Also der große Umbruch wurde ja auch damals schon versprochen mit Dardai und dann wer kam? Ante Čović. Also ich weiß nicht, ob Preetz wirklich der richtige Mann ist. Labbadia ist ein guter Trainer. Wir können auf jeden Fall sagen, dass er eine gewisse Konstanz oder die Unruhe, die nach Klinsmann oder Nuri geherrscht hat, ein bisschen Konstanz reingebracht hat. Die Mannschaft muss sich jetzt finden. Man darf auch nicht vergessen, wie viele neue Spieler wir zu haben, wie viele junge Spieler wir dazu haben. Das Transferfenster war extrem schwierig. Die Leute wussten, wir haben alle Geld. Was ich gut fand von Preetz, dass er seiner Linie treu geblieben ist und nicht irgendwelchen horrenden Forderungen für Provisionen, für irgendwelche Spielerberater mitgegangen ist. Er hat Guendouzi geholt, ob wir ihn dann im Sommer verpflichten, dann würde ich sagen, okay, klasse Transfer. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich glaube immer noch, dass er nicht der Richtige ist für den ganz großen Umbruch. Wenn wir am 34. Spieltag uns dann nochmal unterhalten und wieder in Europa spielen, sage ich, okay, ist gut gelaufen. Gucken wir mal.
Guendouzi möchtet ihr beide gerne verpflichten, ne?
Definitiv.
Sehr gerne.
Wobei das
allein schon wegen seiner Mähne. Also na, mit so einem harten Haarschnitt.
Aber es ist natürlich ein leichter Widerspruch, wenn man einerseits sagt, keine Wahnsinnssummen ausgeben zu wollen, wenn der weiter so spielt. also ich, abgesehen davon, ob der überhaupt zu Hertha kommt, weil Hertha wird wahrscheinlich nicht international spielen, ich bin mir nicht sicher. Es ist schon ein leichter Widerspruch, diese Wahnsinnssummen auszugeben, und das wird bei Guendouzi so sein.
Naja, der hat, ich glaube, der hat nur ein Jahr Vertrag noch über bei Arsenal, hat noch nicht verlängert. Ist natürlich jetzt auch zu betrachten, was in London passiert. Ich meine, die spielen ja auch keine geile Saison. Ob Arteta dann noch bleibt, mal gucken, wer dann danach kommt, ob er dann auf Guendouzi sitzt oder nicht. Also ich sehe immer, ich kriege immer irgendwie über mein Handy irgendwelche Twitter-Einträge von Arsenal-Fans, die Guendouzi beobachten und dann immer sagen, oh, Guendouzi hat wieder, also die beobachten alle, wie Guendouzi hier sich auftritt, der zeigt sich. Also es hängt wirklich damit zusammen, ob wir international spielen oder nicht. Ich meine, der kennt Toussaint, die haben zusammen in der U21 gespielt in Frankreich. Wir haben ja sowieso eine schöne frankophone Runde, also Boyata, Luke Bacchio, Toussaint, Guendouzi. Ich glaube, das schweißt langsam so ein kleiner Kern zusammen. Wenn es gut läuft, warum sollte er nicht glauben? Und mal gucken. Also ich glaube, wir müssen dennoch mindestens wahrscheinlich so 40, 35 Millionen für ihn blättern.
Ja, Fakt ist, mit jedem Tor, mit jeder Leistung, die er da abliefert, jetzt gerade bei Hertha, wird er teurer.
Ja.
Apropos teuer, Piontek hat Hertha mal sehr teuer gekauft und an ihm scheinen sich, habe ich den Eindruck, so die Geister. Als er gestern eingewechselt wurde, ich wollte noch was tweeten, hätte ich es mal gemacht. Ich habe gedacht, das ist ein Spiel für Piontek, weil viele Bälle nach vorne kommen, das müsste ihm entgegenkommen. Und man muss sagen, er hat, nachdem er drin war, ein super Spiel gemacht. Micha, du darfst dich jetzt aufregen, warum die Abseitsregelung bei ihm so komisch ausgelegt wurde. Für mich wäre das ein reguläres Tor gewesen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Piontek, würdet ihr ihn behalten oder abgeben, wenn man für ihn eine gute Ablöse bekommt?
Tja, Maximilian.
Okay, also ich finde, also als natürlich, wenn wir zurückblicken, als Piontek kommt, der Name war schon Aufrüstung bei mir. So, dass wir hatten ja lange nicht mehr so eine, also okay, Ibišević war gut, aber wir wussten, okay, auf den können wir nicht wirklich aufbauen. Und als der dann kam, da dachte ich, okay, jetzt geht's ab. Der hat gezeigt, was er kann in Italien. Okay, bei AC Milan ging so, aber hat auch seine Tore gemacht. Ja, die ersten Spiele natürlich wie jeder, die Erwartungen waren hoch. Der kann ja auch kein Spiel alleine gewinnen. Und dann Klinsmann hat ihn ja geholt. Das darf man ja nie vergessen. Klinsmann hat ihn geholt. Labbadia hat ein anderes Spielsystem, der natürlich Spieler wie Córdoba einbaut. Der wollte ja auch im Winter, und letztes Jahr gab es Gerüchte über Weghorst, oder? Also nicht unser, ist ja Windhorst, sorry. Weghorst
von Wolfsburg.
Ja. Genau. Und dass er so einen großen, kantigen Stürmer braucht, die den Ball festmachen und dann weiterlegen. Piontek ist nicht so ein Spieler. Und man sieht, finde ich ganz klar, der hat ja zwei so eine Dinger schon gemacht. Einmal war das, gegen wen war das, wo er auch, gegen Augsburg, wo er auch viel Platz hatte, es war auch zu Hause, und dann hat er den links unten reingemacht und jetzt auch wieder schön inszeniert von Darida. Der braucht Platz, der hat ein anderes Spielverständnis als Córdoba. Córdoba, finde ich, ist perfekt, wie er eingesetzt wurde. Er hat auch klasse gespielt gestern, hat auch sein Tor gemacht. Nach so einer langen Verletzung ist schon Hut ab. Warum nicht? Ich meine, wir haben das Geld ausgegeben. Wenn Piontek mehr trifft und irgendwann wir ihn dann auch verkaufen können, der ist noch im besten Fußballeralter, warum nicht auch mit zwei Stürmern spielen? Der eine macht den fest und gibt den weiter. Jetzt läuft's ja, mal gucken, wie es in den nächsten Spielen wird. Und Stürmer müssen treffen, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Jetzt haben beide getroffen. Eigentlich die perfekte Ausgangssituation. Ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Der eine kommt von der Bank, der andere hat Start gespielt bei der Mutter. Also ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, man soll vielleicht nicht betrachten, wie viel da gezahlt wurde. Das war auch zu dem Zeit vor Corona, wo der ganze Markt ein bisschen inflationär war. Also abwarten.
Ja, also meine Meinung zu Piontek ist ähnlich. Er braucht halt, ist keine Allzweckwaffe, Piontek. Er braucht halt sein Spiel. Er muss halt eingesetzt werden. Er ist ein anderer Spieler als Córdoba. Aber unterm Strich jetzt mal, haben wir Geldnot? Müssen wir ihn verkaufen? Nö, müssen wir nicht. Also wir haben ja eben mehr Geld noch, kommt rein. Das heißt, wir können ja noch einen Dritten holen da vorne, ne? Und dann noch, dass noch mehr Druck kommt auf die Spieler, auf die Position. Wenn natürlich jetzt dann 25 Millionen Angebot kommt, dann muss man aber erstmal sagen, okay, können wir machen. Aber wo ist denn jetzt die Option? Wen holen wir dafür? Ne? Müssen wir erstmal abwarten, solange da nichts auf dem Markt ist oder wer eine adäquate Ersetzung sein könnte, dann brauchen wir auch gar nicht groß dazu überlegen, glaube ich.
Ja, und ich glaube, wenn wir auch gucken, wir reden ja davon, dass die Mannschaft sich finden muss und jetzt wieder einen neuen Stürmer. Also ein Stürmer ist natürlich einfacher reinzuholen als ein Mittelfeldspieler oder ein Außenspieler, also Mittelfeldspieler und Defensiv, die brauchen ein bisschen Zeit, um sich da einzutakten, aber ich finde, ich habe gelesen von polnischen Medien, der sagt, dass Piontek sich wohlfühlt. Dann sagen andere Medien, der hat so einen am 1.1. Medizincheck in Genua. Also das sind alles Gerüchte. Ich glaube, Stand jetzt, der bleibt. Preetz wird ihn ja jetzt auch nicht verkaufen, weil es zeigt ja auch, okay, dass er einsieht, das war ein Fehlkauf. Der wird es jetzt nicht machen in der Zeit. Der wird bleiben und dann im Sommer gucken wir mal. Das hängt natürlich davon ab, wo wir stehen, wie viele Tore er gemacht hat, wie viele Tore Córdoba gemacht hat. Und ich glaube, Bedarf ist dann, wie wir schon vorher gesagt haben, viel mehr auf den Außen, um dann auch Piontek einzusetzen. Und dass wir vielleicht auch noch Kunja als Zehner spielen lassen können, weil der Pass zum Beispiel, den er da zu, was war das in der ersten Halbzeit?
Luke Bakio.
Ja, der war, genau so eine Pässe brauchen wir von Kunja und ich glaube, kein anderer aus dem Kader, vielleicht Guendouzi, aber der hat eher eine andere Rolle. So einen brauchen wir. Wir brauchen unseren Zehner zurück, wir brauchen unseren neuen Marcelinho oder sogar unseren neuen Baschstück. Und da muss Kunja, finde ich, eingesetzt werden. Wenn dann über den Außen nochmal Fahrt nach vorne kommt und auch Piontek auch Zuspiele bekommt, der tut mir immer so ein bisschen leid, weil der da immer versauert vorne. Glaube ich, klappt das schon. Ich meine, wenn man sich andere Stürmer anguckt von anderen Bundesliga-Mannschaften, wir haben Córdoba und Piontek, also da meckern wir wieder auf hohem Niveau noch ein bisschen Geduld, glaube ich, haben als Berliner.
Ich finde, dass das eine Frage ist, wie Hertha in Zukunft spielen will. Wenn man der Meinung ist, dass man Gegner beherrschen kann, dass man den Ball gefährlich in den Strafraum bekommt, dann ist Piontek genau der richtige Mann. Das zeigt er in solchen Spielen, der er wirklich im Strafraum oder an der Strafraumgrenze wirklich mit wenigen Bewegungen, mit wenigen Moves sozusagen seine Tore macht. Man hat aber auch gesehen in den Spielen, wo die Gegner wirklich tief stehen, wo er den Ball nicht bekommt, ist er ein verlorener Spieler für Hertha. Also das, was Córdoba gestern gespielt hat, zum Teil den Ball annehmen, ein spielender Stürmer, wenn das Spiel von Hertha ist, dann muss man sagen, dann ist Piontek eine Fehlbesetzung. Wenn man sagt, wir werden in Zukunft die Flügel anders besetzen und den mit Flanken, mit Pässen und einfach durch eine andere Taktik besser einsetzen können, dann sollte man ihn behalten. Da weiß ich aber nicht, welchen Weg da Labbadia und Hertha BSC gehen will. Insofern würde ich jetzt mit einem klar deutlichen Ja-Nein antworten. Das hilft euch weiter.
Ich glaube, nochmal zurück. Ich meine, wenn Córdoba nicht verletzt wäre, hätte zum Beispiel auch nicht Piontek gespielt, sondern Córdoba gespielt gegen Freiburg, gegen Mainz. Und da würde dann auch diese gewisse Variabilität im Spiel kommen, diese Flexibilität. Die hattest du ja nicht. Musst du natürlich einen Piontek spielen im Vergleich zu einem Gangkamm oder einem Redan. Und ich glaube, wenn hoffentlich bleiben beide gesund und verletzen sich nicht. Und dann werden wir auch sehen. Ich meine, Piontek hat nicht wirklich gut gespielt. Córdoba kommt aus einer Verletzung. Wir wussten, dass Schalke sich ein bisschen hinten reinstellt. Und deswegen hat auch Córdoba dann gespielt. Und man hat ja auch gesehen, warum. Er hat ja auch gezeigt, warum Córdoba von Anfang an spielen musste. Und Piontek kommt dann rein als Joker. Also ich will jetzt nicht das zu lange ausweiten, aber ich finde, die Flexibilität zwischen den beiden ist eigentlich jetzt top. Stand jetzt.
Man hat Auswahl, ja. Ja, genau. Nützt uns denn die Auswahl was? Jetzt geht's gegen Bielefeld und gegen Köln. Das sind doch eigentlich zwei Spiele, wo man sagt, die will man, die muss man gewinnen.
ja, theoretisch, ja.
Auch aber, praktisch.
Ja, praktisch, aber hat man auch vorher gesagt, gegen Freiburg und gegen Mainz. Also, Micha, was sagst du?
Ja, sind ja wieder beim typischen Hertha-Thema, ne? Eine Woche hui und dann Europa, wir kommen und dann geht's weiter nach unten. Ich sag mal, Bielefeld hat jetzt langsam den Nachteil, dass sie viele Spiele knapp verlieren. Und das zieht auch so ein bisschen den Zahn einer Mannschaft. Und immer wieder jede Woche anrennen müssen. Und das heißt, das Schöne ist, dass wir Bielefeld nicht zum Anfang der Saison haben, dass wir sie jetzt haben. Weil jetzt müssen sie mehr kommen. Die stehen unten drin, die müssen mehr aufmachen. Und das finde ich gut.
Was macht Arne Meyer eigentlich?
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Spielen tut er jedenfalls nicht.
Ja, also es ist auch schon, der tut mir so leid, aber weiß nicht, ob es ihm gerecht geschieht, aber ich meine, warum gehst du auch dann zu Bielefeld, stellst so hohe Ansprüche und dann spielst du nicht mehr Bielefeld? Ich weiß gar nicht, ob er verletzt ist oder gar nicht, also keine Ahnung.
Soll er sich an die eigene Nase fassen? Er wollte ja unbedingt weg. Aber ja, ganz ehrlich, wenn du hochkommen willst und er war ja schon eigentlich in der Stammelf, dann soll er das bei Hertha probieren. Ich habe ihn da nicht verstanden, aber da mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Ich glaube, wir haben es soweit ganz gut durch. Ich habe keine Themen mehr. Wir sind durch, wenn ihr wollt. Und ich habe jetzt nur noch, ich hoffe jetzt nur noch, weil wir mussten ja ein, zwei Mal unsere Aufnahmen unterbrechen, dass ich alles richtig aufgenommen habe und keine Stücke fehlen. Sonst könnt ihr mich wahrscheinlich teeren und federn.
Auch wenn wir das ganz leidenschaftslos haben.
Leidenschaftslos teeren und federn ist auch cool.
Nee. Nee, alles okay.
Ja, danke euch. Das war's. Das klingt immer so phrasenhaft. Ich meine das ganz ehrlich, denn ab dem Moment, wo ich euch gefragt habt, ob ihr Lust habt, mal mitzumachen, ihr wart ja sofort dabei. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das finde ich sehr nett. Und ihr habt sogar meine ganzen Technikproben durchgehalten. Die Zoom-Unterbrechungen, ich verneige mich vor euch.
Also bist jederzeit gerne willkommen bei uns beim Hertha Spiel mal vorbeizuschauen im Garden on 8 im Media One Hotel. Ansonsten kann man uns auch verfolgen bei Facebook und Instagram, wer da in der Stadt ist oder wer auch hier wohnt, sind wir gerne bereit, mehr Mitglieder aufzunehmen.
Ja, ich hoffe, dass sich ein paar melden oder mich würde es freuen, wenn sich ein paar melden. Ist ja, ich kenne das ja von hier. Also wenn man zusammen Hertha gucken kann, ist immer besser als alleine. Da gibt's ja, braucht man gar nicht groß drüber reden.
Richtig.
Jo, dann sind wir am Ende. Dann vielen Dank nochmal und ich würde es ganz einfach beenden mit einem Haohe Hertha BSC.
Okay, Haohe Hertha BSC.
Haohe. Hat mich gefreut, Dankeschön.